Herrn Jesus Christus. Ja, worum soll es heute gehen? Vielleicht hat es der ein oder andere schon so ein bisschen aus dem, was vorher gesagt worden ist, schon erahnt. Es geht um das Thema Anbetung. Ja, bevor ich dazu selber etwas sage, möchte ich erstmal das Wort Gottes sprechen lassen, und zwar aus dem Psalm 95. Kommt herzu, lasst uns dem Herrn frohlocken und jauchzen, dem Hort unseres Heils. Lasst uns mit Danken vor sein Angesicht kommen und mit Psalmen ihm jauchzen. Denn der Herr ist ein großer Gott und ein großer König über alle Götter. Denn in seiner Hand sind die Tiefen der Erde und die Höhen der Berge sind auch sein. Denn sein ist das Meer und er hat's gemacht. Und seine Hände haben das Trockene bereitet. Kommt, lasst uns anbeten und knien und niederfallen vor dem Herrn, der uns gemacht hat. Ja, ich glaube, das andere, den zweiten Teil, zu dem kommen wir auch noch. Ich möchte hier erstmal fürs Erste erstmal Schluss machen. Nicht mit dem Wort Gottes, sondern einfach mit diesem Teil. Da kommen wir noch dazu zum Zweiten. Ja, wenn wir vor Gott stehen und schauen uns seine Schöpfung an und seine Heiligkeit, dann ist das eigentlich ja, das Natürlichste und das Normalste, Anbetung. Und wenn wir uns anschauen, wer ist eigentlich oder wer soll überhaupt angebetet werden, dann finden wir da schon ein paar ganz klare Aussagen im Wort Gottes, nämlich, dass es eigentlich nur einen gibt, der angebetet werden darf, nämlich Gott allein. Und leider vergessen wir das oft. Es gibt immer wieder oder hat immer wieder in der Geschichte Menschen gegeben, die man angebetet hat. Manchmal ist es sogar die eigene Ehefrau, dann heißt es meine Angebetete. Aber letztlich sagt uns das Wort Gottes ganz klar, Anbetung gebührt nur wirklich Gott allein. Was das bedeutet, wenn Menschen sich anbeten lassen, das kann man sich manchmal anschauen in der Geschichte. Wenn man zum Beispiel den Kaiser Augustus sich ansieht, der ja zu Zeiten Jesu gelebt hat, der wurde in vielen Teilen des Römischen Reichs wie ein Gott angebetet. Nur, was hat das ihm selber gesagt? Als er gestorben ist, hat er gesagt, ja, das waren seine letzten Worte, die Komödie ist beendet. Wenn es euch gefallen hat, dann klatscht jetzt Beifall. Und das zeigt ja ganz klar, dass ihm bewusst war, ja, ich bin überhaupt kein Gott und was ich hier aufgeführt habe, ist ein großes Theaterstück gewesen. Und so hat es immer wieder Menschen gegeben, ich erinnere auch an den japanischen Kaiser, der galt auch in seinem Volk als Gott. Wer mal in Japan gewesen ist, vielleicht könnte die Monika Rothel da noch mehr darüber erzählen, der weiß, wie dieser Kaiser verehrt wurde. Er war praktisch Gott gleich, das ging so weit, dass niemand ihm einen vernünftigen Anzug schneidern konnte, weil ein Gott darf man ja nicht einfach anfassen. Das heißt, sein eigener Schneider konnte nur so mit Augenmaß in etwa das machen und so musste der Mann relativ schlecht geschneidert durch die Gegend laufen. Später haben die Amerikaner ihn dann nach dem Ende des Krieges dazu gezwungen, einfach zuzugeben, dass er kein Gott ist. Ja, aber das geht schneller, als man denkt, dass man die falschen Götter oder sogar Menschen anbetet. Sogar dem Apostel Johannes ist sowas mal passiert. Und zwar wird es beschrieben in der Offenbarung, in Offenbarung 17. Da kam einer, ein Engel, die 7 Schalen hatten, redet mit mir und sprach, komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt. Und dann geht es weiter, der Engel redet mit ihm und zum Schluss sagt er ihm, und er sprach zu mir, schreibe, selig sind, die zum Hochzeitsmahl des Lammes berufen sind. Und er sprach zu mir, dies sind wahrhaftige Worte Gottes. Und ich fiel nieder zu seinen Füßen, ihn anzubeten, sagt der Apostel Johannes. Das heißt, er fiel zu den Füßen dieses Engels nieder, um ihn anzubeten. Und er sprach zu mir, tu es nicht. Ich bin dein und deiner Brüder Mitknecht, die das Zeugnis Jesu haben. Bete Gott an. Ja, und ich glaube, wir haben so jeder unsere eigene Vorstellung ein bisschen, was Anbetung sein könnte. Heute gibt es ja ein ganz modernes Wort für Anbetung, das heißt dann Worship. Und ist eigentlich nur die englische Übersetzung dieses deutschen Wortes Anbetung. Aber was bedeutet das? Für viele bedeutet es einfach, das ist der musikalische Teil des Gottesdienstes. Und ich glaube, dass Musik und auch Lieder und Gesang viel zur Anbetung Gottes beitragen können, aber wir greifen viel zu kurz, wenn wir es darauf beschränken. Ja, wann kommt denn eigentlich die Anbetung oder das Wort Anbetung überhaupt zum ersten Mal in der Bibel vor? Ich habe mal versucht, das zu finden. Das erste Mal, wo überhaupt von Anbetung die Rede ist, das ist im 1. Mose. Und zwar im 1. Mose 22,5, wo der Abraham seinen Sohn Isaak opfern soll. Und er sprach, nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und geh hin in das Land Moria und opfere ihn dort zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham früh am Morgen auf und gürtete seinen Esel, nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, von dem ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne. Und Abraham sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen, und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Ja, jetzt können wir uns überlegen, wie sah das eigentlich aus, was hat der Abraham mitgenommen, hat er sein Gesangbuch mitgenommen, seine Gitarre? Eher nicht, wahrscheinlich. Aber hier treffen wir zum ersten Mal auf die Anbetung und das, was der Abraham dort tut, ist ein Opfer bringen. Und zwar nicht irgendein Opfer, das vielleicht, oder er hat es zumindest vor, das zu opfern, was ihm am allerwertvollsten ist, nämlich seinen eigenen Sohn. Wir wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Am Ende hat nicht Abraham seinen Sohn geopfert, sondern Gott hat seinen Sohn geopfert und hat dadurch das Opfer gebracht, was wirklich für alle Ewigkeit Gültigkeit hat. Wenn wir dann mal in den Psalm 147 gehen, da sehen wir auch etwas, was uns doch ein bisschen Hinweis gibt, was Anbetung eigentlich sein könnte. Im Psalm 147 von Vers 7 lesen wir an, singt dem Herrn ein Danklied und lobt unseren Gott mit Harfen, der den Himmel mit Wolken bedeckt und Regen gibt auf Erden, der Gras auf den Bergen wachsen lässt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die zu ihm rufen. Er hat keine Freude an der Stärke des Rosses, noch Gefallen an den Schenkeln des Mannes. Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen. Ja, also es ist durchaus legitim, Gott ein Danklied zu bringen, Gott zu singen, auch mit Harfen. Es ist also nicht so, dass das jetzt grundsätzlich schon falsch wäre oder so etwas, das will ich da überhaupt nicht sagen, sondern es ist aber doch noch nicht alles. Ja, wenn wir dann mal weitergehen und schauen uns weiter an, was Gottes Wort zu diesem Thema sagt, dann kommen wir zum 5. Mose. Und das ist ja ein Wort, was die gläubigen Juden sich sogar auf die Stirn schreiben, damit sie das immer im Gedächtnis behalten. Ich lese es einmal vor, weil ich glaube, das ist auch für uns ganz entscheidend. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Ja, und im Grunde wird damit gesagt, dass es eigentlich keinen Bereich in unserem Leben geben soll, mit dem wir Gott nicht dienen. Ich stelle jetzt mal eine provokante Frage. Kann man Christsein eigentlich wie ein Unterrichtsfach lernen? Das heißt also, ein Unterrichtsfach, wenn ich in der Schule bin, unterrichte etwas, dann stelle ich die wesentlichen Tatsachen zusammen, versuche sie für die Schüler irgendwie verständlich zu machen, bringe das rüber, frage dann vielleicht auch die Schüler ab, ob sie das verstanden haben. Und das Ganze geht oft sehr durch den Kopf durch. Manchmal ist es auch ein Nürnberger Trichter und wir müssen als Lehrer dann entsetzt feststellen, dass wir zwar oben viel reingeschüttet haben, aber unten wenig rauskommt. Und das hat natürlich oft damit zu tun, dass der Mensch eben nicht nur aus einem Kopf besteht, sondern er besteht aus Geist, Seele und Leib. Und wenn ich manchmal zum Beispiel unsere armen Jungs sehe in der Schule, die dann bis zur 11., 12. Stunde da sitzen müssen und ja, nicht viel Gelegenheit haben, ihren Körper zu bewegen oder diese Dinge zu tun, dann wundert es mich manchmal nicht, dass es ihnen schwerfällt, das aufzunehmen. Ja, ich glaube, dass jeder Christ eigentlich froh ist, gerettet zu sein und einmal im Himmel zu sein oder in den Himmel zu kommen. Aber wie präsent ist denn das, was im Kolosserbrief geschrieben steht? Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, Gott möchte in uns wohnen. Und er möchte nicht nur, dass wir etwas über ihn wissen. Wie viele Menschen werden sich bekehren, wenn sie unser profundes Wissen über Jesus und die Bibel kennenlernen? Ich glaube, das ist gut und ich will es überhaupt nicht kleinreden. Es ist wichtig und gut, dass wir das Wort Gottes kennen und dass wir etwas darüber wissen. Das ist wirklich praktisches, auch abfragbares Wissen. Das hat seine Bedeutung. Aber wie viele Menschen werden zu Jesus finden, wenn sie Jesus in uns bemerken? Wenn sie registrieren, dass wir das Wesen Jesu angenommen haben? Ja, wir können die Frage stellen, ob es vielleicht eine Frage der Anbetung ist, ob unser Christenleben uns manchmal trocken oder schwer erscheint oder eben lebendig und freudig. Interessant ist in diesem Zusammenhang, was Jesus der samaritanischen Frau sagt. Er hat ja eine Frau am Brunnen getroffen zu Samaria und das möchte ich, das war noch der Kolosser, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich möchte einmal diesen Abschnitt aus dem Johannes vorlesen, als Jesus auf diese samaritanische Frau trifft. In Johannes 4, Vers 23 lesen wir, es kommt aber die Stunde, und das sagt Jesus, und ist jetzt, da die wahren Anbeter den Vater in Geist und Wahrheit anbeten werden, denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist, und die ihn anbeten, müssen in Geist und Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird, wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin es, der mit dir redet. Ja, Gott ist Geist und die ihn anbeten, die müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Gott ist nicht sichtbar und auch nicht an einen Ort oder an eine Zeit gebunden. Und wir merken einfach, die wirkliche Anbetung, die kann nur durch den Heiligen Geist vermittelt werden. Ja, zwischen dem Alten Testament und dem Neuen Testament, da gab es eine lange Zeit, das letzte Buch im Alten Testament, das war ja das Buch Maleachi. Und dann geht es erst im Neuen Testament weiter und dazwischen liegt eine Zeit von etwa 400 Jahren. Und von dieser Zeit gibt es zwar viele historische Berichte, aber die Bibel berichtet nichts davon. Es gibt eigentlich keine Offenbarung Gottes in dieser Zeit und Anbetung bedeutet ja, dass ich mich Gott nahe. Das heißt, ich gebe Gott das, was Gott eigentlich zusteht. Und im Maleachi, da lesen wir etwas darüber, warum hat es eigentlich in der damaligen Zeit, in dieser Zeit des Maleachi, die eigentlich keine so notvolle Zeit war, also durchaus in gewisser Weise vielleicht vergleichbar mit unserer Zeit, es ging den Leuten verhältnismäßig gut, aber Gott hatte ein Problem mit ihnen. Und das möchte ich einmal lesen aus Malachi 3 von Vers 5. Und ich will zu euch kommen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer, Ehebrecher, Meineidigen und gegen die, die Gewalt und Unrecht tun, den Tagelöhnern, Witwen und Waisen und die den Fremdling drücken und mich nicht fürchten, spricht der Herr Zebaoth. Ich, der Herr, wandle mich nicht. Und ihr habt nicht aufgehört, Jakobs Söhne zu sein. Ihr seid von eurer Väterzeit an immer da abgewichen von meinen Geboten und habt sie nicht gehalten. Kehrt um zu mir, so will ich zu euch umkehren, spricht der Herr Zebaoth. Ihr aber sprecht, wovon sollen wir umkehren? Ist recht, dass ein Mensch Gott betrügt? Doch ihr betrügt mich. Ihr aber sprecht, womit betrügen wir dich? Mit dem Zehnten und der Abgabe. Ihr seid verflucht, mich betrügt ihr allesamt. Bringt aber die Zehnten in voller Höhe in mein Vorratshaus, sodass in meinem Hause Speise sei, und prüft mich hiermit, spricht der Herr Zebaoth, ob ich euch dann nicht des Himmels Fenster auftun werde und Segen herabschütten, die Fülle. Ja, Gott sagt, dass diese Leute anmaßende Worte gegen ihn haben und dass sie gegen ihn sündigen. Und die Antwort ist immer, was tun wir denn eigentlich? Gott sagt ihnen das ganz klar, was ihr tut, ist Ehebruch, Lohndrückerei, ihr seid Fremdenhasser, ihr gebt den Zehnten nicht. Kennen wir das alles? Man könnte heute hingehen, in Missionswerken fragen, wie sieht es denn aus? Nimmt das Geld für die Mission zu, wird mehr oder gleich viel wenigstens gegeben, wie noch vor 20, 30 Jahren, oder hat es abgenommen? Ich habe da jetzt keine aktuellen Zahlen, aber ich glaube, dass das ein großes Hindernis sein kann, wenn wir uns Gott nahen wollen. Wenn wir in die Anbetung wirklich hineinkommen, dann muss uns klar sein, was Gott uns eigentlich sagen möchte. Und hier in Malachi lesen wir, da wurde einfach gesagt, ja, worin haben wir denn gesündigt? Gibt es da überhaupt irgendwas? Ja, damit möchte ich kurz mal zusammenfassen, was wir da bis jetzt herausgefunden haben. Was ist eigentlich Anbetung? Anbetung ist nicht eine Sache, die vielleicht mal nur in einem Gottesdienst in einer bestimmten Zeit stattfindet, sondern im Grunde ist es weder an einen Ort noch an eine Veranstaltung gebunden. Und im Grunde ist es vielmehr ein Lebensstil. Gott möchte, dass wir einen anbetenden Lebensstil haben. Und ja, damit möchte ich nochmal den Römer zitieren, den wir ja vorhin schon gehört haben, nochmal eine Stelle, von der ich glaube, dass sie ganz wichtig ist. Brüder und Schwestern, weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar, ein Opfer völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, lasst euch vielmehr von Gott umwandeln, damit euer ganzes Denken erneuert wird. Dann könnt ihr euch ein sicheres Urteil bilden, welches Verhalten dem Willen Gottes entspricht, und ihr wisst, was gut und wohlgefällig ist. Ja, vielleicht ist uns das auf den ersten Blick klar und wir denken, ja, das werden wir schon irgendwie hinbekommen. Aber selbst so ein Mann wie David hatte damit so seine Probleme. Ich möchte aber erstmal kurz zusammenfassen noch, was wir eben herausgefunden haben. Einmal haben wir ja gesagt, eben diese Anbetung ist nicht an einen bestimmten Ort gebunden. Aber wir müssen auch das beachten, was Jesus uns gesagt hat über Anbetung, dass Gott eben Geist ist und die wirkliche Anbetung nur durch den Heiligen Geist und im Heiligen Geist kommen kann. Und das bedeutet eben, ich kann das nicht menschlich machen. Ich kann vielleicht gute Voraussetzungen schaffen, ich kann eine Sache gut organisieren, aber das ist noch lange nicht im Geist. Man darf das nicht durcheinander bringen. Und die Wahrheit oder eine Wahrheit in der Anbetung ist auch, dass Gott heilig ist und wir sind es eben als natürliche Menschen nicht. Und Anbetung kann nur funktionieren, wenn wir uns tatsächlich, wenn wir vor Gott kommen, bewusst sind, dass wir Sünder sind und nur durch Jesus Christus vor Gott treten können. Ja, viele Menschen fragen, ja, ich habe gebetet, ich bin zu Gott gekommen, aber ich habe gar keine Antwort bekommen. Gott hat uns bereits schon in einer ganz wesentlichen Sache geantwortet. Das lesen wir auch im Hebräerbrief, nämlich durch seinen Sohn. Und ich glaube, das müssen wir, wenn wir vor Gott kommen, berücksichtigen, dass Gott bereits ja, ganz massiv zu uns als Menschen geredet hat. Ja, und wo wir dann konkret gegen Gott gesündigt haben, da müssen wir bereit sein, umzukehren und uns das wirklich zeigen lassen, eben nicht so, wie es im Malachi beschrieben ist, ja, worin haben wir denn gesündigt, was war denn überhaupt los, sondern wenn wir vor Gott treten, müssen wir eine Haltung der Buße sein, nur so kommen wir, der Buße haben, nur so kommen wir wirklich in die Anbetung hinein. Ja, ich möchte dann zu einem Beispiel kommen, nämlich zum David. Der David, dem war das ein Herzensanliegen, dass er in die Gegenwart Gottes hineinkommt. Und das sichtbare Zeichen der Gegenwart Gottes, das war damals im Alten Testament die Bundeslade. Und David hatte die Idee, diese Bundeslade nach Jerusalem zu holen. Und das ist ja ein gutes Ansinnen, denn dann wäre sie mitten in der Hauptstadt gewesen, mitten unter dem Volk. Und eigentlich war das ein berechtigtes und auch gutes Anliegen Davids. Und was hat er gemacht? Das können wir nachlesen im 2. Samuel 6. Und David und ganz Israel tanzten vor dem Herrn her mit aller Macht im Reigen, mit Liedern, mit Harfen und Psaltern und Pauken und Schellen und Zimbeln. Der hat also eine richtig tolle, ja heute würde man sagen, Band oder er hat eine richtig tolle Lobpreisgeschichte aufgestellt. Er hat das alles bestellt, was eigentlich nötig ist, um so richtig mit Power Gott zu loben und zu preisen. Und ich glaube, davon, von so einer Sache kann man sich viel versprechen, aber wenn wir dann weiterlesen, stellen wir fest, es ging dann doch nicht so gut, wie er sich das gedacht hatte, denn es passierte was ganz Komisches. Sie hatten diese Lade auf einen Ochsenkarren draufgeladen, ja, so wie man ein Möbelstück verlädt oder vielleicht auch irgend so ein totes Götterstandbild, sag ich mal. Genauso hatten sie die Lade Gottes auf einen Karren geladen und wollten die jetzt nach Jerusalem bringen. Und davor das ganze Brimborium, die ganze Musik, die ja eigentlich schon richtig gemeint war, aber sie hatten nicht beachtet, was Gott selber gesagt hatte, wie man mit ihm und seiner Gegenwart umgehen sollte. Und jetzt kommt es ja zu einem Zwischenfall, diese Lade droht vom Wagen herunterzukippen. Und da gibt es einen Mann, das ist der Usa, der denkt sich, ja, jetzt muss mal was getan werden und will einfach was dagegen tun, diese Lade am Abstürzen sichern. Und anstatt, dass Gott sich bedankt dafür, dass er so unterstützt wird von diesem Mann, kommt er um, der stirbt. Und zwar nicht erschlagen, weil er die Lade nicht aufhalten kann oder sowas, sondern weil Gott lässt ihn sterben. Und schlug ihn dort, weil er seine Hand nach der Lade ausgestreckt hatte. Ich weiß gar nicht, ob er es überhaupt geschafft hat, sie zu berühren. Und auch der David war dann sehr erschrocken und hat gemerkt, so in dieser Art, wie ich mir das vorgestellt habe, kann ich mich Gott nicht nahen. Es reicht nicht aus, wenn ich nur eine tolle Musik organisiere, wenn ich das alles schön im Griff habe, organisatorisch, aber nicht beachte, was Gott in seinem Wort über sich selber sagt, über seine Heiligkeit und über die Art, wie man mit ihm umgehen soll. Und diese Lade kommt zum Haus des Obed-Edom, ist dort 3 Monate da und passiert was ganz Komisches. Das ganze Haus dieses Mannes ist gesegnet. Das heißt, alles, was der tut, ob es die Hausarbeit ist, ob das sein Beruf ist, was auch immer, es wird nicht näher beschrieben, gelingt ihm. Und das spricht sich richtig rum. Und der David kriegt davon mit und sagt, nee, jetzt muss ich was tun. das kann nicht angehen. Die Lade Gottes, das ist doch eigentlich, die Gegenwart Gottes ist doch eigentlich das, was ich haben möchte. Das, was wirklich wichtig ist für mein Leben. Und ich sehe, dass andere gesegnet sind, die diese Gegenwart Gottes haben. Und ich möchte sie auch haben. Und er denkt nochmal ganz neu darüber nach, wie kann ich denn wirklich in die Gegenwart Gottes kommen? Wie muss ich mit dieser Lade, die ja ein Symbol im Grunde dafür war, wie muss ich damit richtig umgehen? Ja, das alles, wie gesagt, wurde ihm gesagt, dass der Obed-Edom gesegnet ist. Und dann lässt er die Lade erneut abholen, aber sie wird getragen, so wie Gott es angeordnet hat, von Menschen. Sie wird nicht irgendwo auf einen Ochsenkarren geladen. Und es wird geopfert. Und jetzt passiert noch was ganz Erstaunliches, was uns ja etwas weniger heißblütige Deutsche ja auch verwirren würde. Dieser David, der ja eigentlich ein würdiger König ist, der tanzt vor der Lade des Herrn. Der zieht sich einen Priesterschurz an und tanzt dort vor der Lade des Herrn. Ja, jetzt kann man sagen, ist das nicht ein bisschen unschicklich? Schließlich ist er König, er hat ja auch ein Amt, das Ganze soll würdig sein und nun zieht er sich da alle seine teuren Klamotten aus und zieht diesen einfachen Priesterschurz an. Aber was man sieht, diese Freude, die jetzt in dem David ist, die ist nicht gemacht. Es gibt auch Posaunen und Freude unter dem Volk, auch was mitläuft. Aber diese Freude, die der David da vor der Lade hat, als er tanzt, die ist wirklich echte Anbetung, die ist wirklich echte Freude. Und dann kommt er nach Hause und da begegnet ihm die Tochter vom Saul und sagt, hey, was hast denn du da gemacht? Ich habe dich gesehen, du bist da vor dieser Lade hin und her gesprungen und sagt ihm, wie herrlich ist heute der König von Israel gewesen, das ist ironisch gemeint, als er sich vor den Mägden seiner Knechte entblößt hat, wie sich die losen Leute entblößen. Das heißt also mit anderen Worten, du hast dich hier, ja, man könnte heute sagen, du hast dich hier zum Affen gemacht. Und der David sagt zu ihr, ich will vor dem Herrn tanzen, der mich erwählt hat, vor deinem Vater und seinem ganzen Hause, um mich zum Fürsten zu bestellen über das Volk des Herrn, über Israel. Und ich will noch geringer werden als jetzt und will niedrig sein in meinen Augen. Aber die bei den Mägden, von denen du geredet hast, will ich zu Ehren kommen. Aber Michael, Sauls Tochter, hatte kein Kind bis an den Tag ihres Todes. Jetzt muss man wissen, was das bedeutet hat im alten Israel, wenn eine Frau kein Kind hatte. Der Wert und das Ansehen einer Frau hing ganz wesentlich davon ab, ob sie Kinder hatte oder nicht. Und wenn eine Frau bis zu ihrem Lebensende kein Kind hatte, dann stand sie in einem geringen Ansehen. Und Gott hat es, und das sieht man hier ganz klar, Gott hatte das so gemacht. Und diese Frau, die hat den David, der in seiner Freude vor dieser Lade hergetanzt ist, das kam nicht so menschlich gesehen so würdig rüber oder sah nach was Tollem aus, aber den hat sie verachtet. Und damit hat sie im Grunde ja nicht nur den David als Person verachtet, sondern sie hat im Grunde verachtet, wie Gott tatsächlich angebetet sein möchte. Damit will ich nicht sagen, jeder muss jetzt sofort aufspringen und tanzen und hüpfen, aber Gott möchte, dass das, was in unserem Herzen ist, die wirkliche Anbetung, dass sie auch zum Vorschein kommen kann. Ja, ich möchte noch weitergehen, nämlich dieses Geringerwerden in seinen eigenen Augen. Ich denke, wir schauen ja oft auch, wenn wir beten oder wenn wir Gott anbeten, sind wir sehr leicht dazu oder zu verführen, dass wir hinschauen, was denken andere denn darüber? Aber ich glaube, für uns sollte ganz entscheidend sein, was Gott denkt Gott denn über das, was wir beten und was wir tun. Ja, wir haben gesehen, diese laute Musik, Jubelschreie, Tanzen, das bedeutet noch nicht automatisch Anbetung. Ich muss mich schon Gott nahen nach dem Wort Gottes. Ich kann nicht einfach irgendwas machen. Da hilft dann auch die Lautstärke nichts, sondern echte Anbetung, die geschieht immer nach dem Wort Gottes. Und ein Ergebnis dieser Anbetung, dieser echten Anbetung, ist eben tatsächlich auch die Freude. Eine andere Sache sehen wir im Nehemia. Da lesen wir: Und Esra lobte den Herrn, den großen Gott, und alles Volk antwortete mit erhobenen Händen: Amen, Amen. Und sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Und ja, manchmal fällt mir das auf, auch bei Christen. Es wird von Anbetung oder Worship geredet, aber man steht, sage ich mal, ganz locker da mit den Händen in den Hosentaschen. Und hier lesen wir im Nehemia: Sie neigten sich und beteten den Herrn an mit dem Antlitz zur Erde. Das heißt, sie waren sich, ja, wie der David, bewusst: Gott ist groß und allmächtig und ich bin's nicht. Und David wollte noch geringer werden in seinen Augen. Und ich glaube, das müssen wir auch lernen. Und vielleicht ist auch manchmal so etwas der richtige Ausdruck dafür. Ja, wenn wir das nochmal uns den Psalm 95 anschauen, an dem wir zu Anfang waren, ich gehe nochmal ganz zurück. Dann gibt es ja einen zweiten Teil. Und den möchte ich jetzt auch nochmal lesen, wo Gott uns nämlich auch etwas sagt, wo uns diese Anbetung wirklich hinführen kann. Denn er ist unser Gott und wir das Volk seiner Weide und Schafe seiner Hand. Wenn ihr doch heute auf seine Stimme hören wolltet, verstockt euer Herz nicht, wie zu Meriba geschah, wie zu Massa in der Wüste, wo mich eure Väter versuchten und prüften und hatten doch mein Werk gesehen. Volk Israel hatte alles gesehen, was Gott tut, aber als es dann drauf ankam, als sie Glauben haben sollten, ja, da haben sie das angezweifelt, dass Gott ihnen Wasser aus dem Felsen geben kann. 40 Jahre war dies Volk mir zuwider, dass ich sprach: Es sind Leute, deren Herz immer den Irrweg will und die meine Wege nicht lernen wollen, sodass ich schwor in meinem Zorn, sie sollen nicht zu meiner Ruhe kommen. Das heißt also, das Volk Israel, ja, hat eigentlich das nicht geschafft, wirklich in diese Gegenwart Gottes so reinzukommen, dass sie zu seiner Ruhe kommen. Aber genau das ist das, was im Neuen Testament den Gläubigen auch verheißen ist, dass sie nämlich zu Gottes Ruhe kommen sollen. Ich möchte es nochmal am Hebräer zeigen. Nochmal zurück. Ja. Und Gott ruhte am siebten Tag von all seinen Werken. Doch an dieser Stelle wiederum, und das ist nämlich der Psalm 95, sie sollen nicht in meiner Ruhe eingehen. Da es nun bestehen bleibt, dass einige in sie eingehen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht hineingekommen sind wegen des Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute, und spricht nach so langer Zeit durch David, wie eben gesagt, in Psalm 95, heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Denn wenn Josua sie zur Ruhe gebracht hätte, wäre hernach nicht von einem anderen Tag die Rede. Es ist also noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Denn wer in seine Ruhe eingegangen ist, der ruht auch von seinen Werken, so wie Gott von den Seinen. So lasst uns nun bemüht sein, in diese Ruhe einzugehen, damit nicht jemand zu Fall komme, wie in diesem Beispiel des Ungehorsams. Ja, diese Ruhe, das heißt nicht einfach faulenzen oder nichts zu tun haben, sondern es geht einfach um das Ruhen von den eigenen Werken. Und wenn ich weiß, ich habe alles letztlich, mein Leben und alles, was ich tue, an Gott abgegeben und komme damit in die Gegenwart Gottes, komme in eine wahre Anbetung hinein, dann werde ich erfahren, was diese göttliche Ruhe wirklich bedeutet. Und wir haben ja einiges jetzt zusammengefasst aus dem Wort Gottes. Was sind die Folgen dieser richtigen Anbetung, wenn wir Anbetung wirklich so betreiben nach dem Wort Gottes? Das ist einmal, dass ich Freude habe. Und diese Freude, die in meinem Herzen ist, die wird nicht ohne Folgen bleiben. Die wird auch nach außen sichtbar werden. Das bedeutet nicht, dass es nicht auch Christen gibt, die mal vielleicht einen Tag haben, wo es ihnen nicht so gut geht, aber die Freude am Herrn, das ist unsere Stärke. Ja, auch den Frieden werde ich haben, den Frieden mit Gott, und der wird sich nach außen hin auch übertragen auf den Frieden mit anderen Menschen. Ich werde in die Ruhe hineinkommen, von der hier im Hebräer die Rede ist, im Hebräer 4. Und ich werde Gemeinschaft mit Gott haben und mein Leben wird ein Zeugnis werden für Gott. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, wenn mein Leben ein Zeugnis ist für Gott und ich Anbetung nicht nur als, ja, vielleicht eine Sache verstehe, die einmal in der Woche stattfindet, sondern mein Leben eine Anbetung ist, dann werde ich erleben, wie ja auch mein Leben ein Zeugnis wird für andere Menschen. Und dann kann ich auch wirksam in der Mission sein. Das heißt, dann werde ich auch erfahren, dass Menschen zum Glauben kommen. Ich kann ein profundes Wissen haben über Gottes Wort und über alles, was da drin steht, aber mein Leben redet oft viel mehr als alles andere. Ja, vielleicht noch zuletzt, es gibt natürlich auch eine falsche Ruhe. Wir haben ja gesagt, wir sollen in die Ruhe Gottes eingehen. In Lukas 12 lesen wir davon beim reichen Kornbauern. Der hat seine Scheunen und alles gefüllt, er hat seine Habe richtig versorgt und er sagt sich dann, habe nun Ruhe, iss und trink und sei guten Mutes. Ich denke, das ist eine falsche Ruhe, weil sie eben auf den eigenen Werken und Leistungen beruht. Aber wenn wir wirklich in die Gegenwart kommen, Gottes kommen, in die Anbetung, dann dürfen wir ruhen von unseren Werken. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, wir wollen dir danken für deine Herrlichkeit, Herr. Und wenn wir vor deiner Schöpfung stehen, vor dem, was du gemacht hast, Herr, dann können wir nur staunen und anbeten, Herr. Herr, und du siehst noch all unsere Unvollkommenheit, Herr. Du siehst, dass wir oft noch nicht das Zeugnis sind, Herr, das wir vor der Welt sein sollten, Herr. Aber du redest zu uns durch deinen Heiligen Geist, Herr. Und wir wollen dich bitten, dass wir immer tiefer in die wahre, in die gottgemäße Anbetung hineinfinden, Herr. Und du möchtest uns helfen, heute, an diesem Morgen, Herr, dass dein Wort in uns wirkt, Herr. Ja, und auch in der kommenden Woche, Herr, dass du mit uns gehst, Herr. Ja, dass du uns führst durch deinen Heiligen Geist. Wir wollen dich loben und preisen. Amen.
Vielen Dank, Christoph. Wir wollen jetzt eine Gebetszeit haben. Das ist eine Möglichkeit, auch uns weiter zu besinnen über das, was wir jetzt gerade gehört haben, das auch im Gebet zum Ausdruck zu bringen. Wir wollen auch andere Gebetsanliegen an die bedenken. Das ist in der kommenden Woche, denn Schüler gehen wieder zurück in die Schule. Lehrer auch, waren schon an ihrem Platz und diese Woche geht es erst richtig los. Denken wir an euch alle. Die Cassandra in Chile, sie ist ein bisschen gesundheitlich angeschlagen dieses Wochenende. Können wir für sie beten, für die Laura war es, gell? Mit ihr Fuß. Fürs Help Center, für den wir heute gesammelt haben. Sind noch weitere Gebetsanliegen, die ihr nennen wollt? Ja.
Ich arbeite seit ein paar Monaten bei der IGNIS, einer christlichen Reha-Klinik. Und in zwei Wochen habe ich Nachtdienst. Wenn man am Sonntag Nachtdienst hat, müssen wir immer so eine Abendrunde gestalten. Und einfach um Weisheit, was da dran ist. Für mich zum ersten Mal, dass ich das machen muss, weil ich da neu bin. was sie da erkennen, wie denen Leute auch Ermutigung und Hoffnung vom Wort Gottes weitergeben kann.
Dankeschön. Sag mir deinen Namen nochmals.
Gabi.
Gabi, ja, habe ich gedacht, okay. Ja. Für die Gabi. Gut, sonst könnten wir noch Gebetsanliegen einbauen, die euch einfallen. Ja, und in der Stille kann man auch an die Dinge beten, die man nicht unbedingt in der Öffentlichkeit auch nennen möchte. Dann mach ich das frei jetzt und ich werde dann Schlusszeichen geben. Lass uns beten.
Vater, danke, dass du uns deinen Heiligen Geist schenkst, dass wir nicht ganz alleine vor dir stehen müssen, sondern dass er für uns spricht, so wie es dir auch angenehm ist. Hab Dank, Vater, dass wir deine Kinder sein dürfen, dir reden dürfen. Und wir bitten dich sehr, Jesus, dass du es uns ermöglicht, dass wir in deinem Sinne Fürbitte tun, nicht nur für uns natürlich, sondern für all das, was aus deiner
Sicht weiß, ihr allein seid unter dir. Amen. Amen. Herr, wir danken dir, dass wir all unsere Anliegen noch vor dich bringen dürfen. Wir danken dir, dass du uns hörst, dass du uns anhörst, dass du uns auch herhörst, dass du weißt, was wir wollen und was wir sagen. Und wir danken dir, dass du dich um uns kümmerst und dass wir wissen dürfen, dass du das Beste für uns willst. Herr, du hast alle Macht und hier ist alles möglich. Wir dürfen wissen, dass du uns Menschen ja liebst und möchtest, dass wir ja, mit dir in Gemeinschaft leben, in Ewigkeit. Und es ist so tröstlich zu wissen, dass du uns ja, zu dir ziehst, uns erziehst, uns dazu bringst, Herr, zu dir zu kommen. Unser Leben so zu gestalten, dass wir deinen Willen erfüllen können. Und auch, dass wir Licht sind in dieser Welt. Auch andere erkennen können, was du für ein großer Heiliger Gott bist. Ich danke dafür, dass wir das in unserem Herzen noch haben würden. Hilf uns, dass wir immer auf dich schauen und auch an dir lernen, dass wir unser Leben ziehe uns dahin, und es wie wir bedingungslos herkommen.
Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir sind nicht mal müde, dich anzubeten, wir sind nicht mal müde, hier zu sagen, auch mit dir zu gehen. Aber doch, himmlischer Vater, wir danken dir für den Heiligen Geist, den du uns geschenkt hast und verdient, gegeben hast, damit was wir auch beten, obwohl es nicht müde ist. sie uns dabei helfe, dass sie weiterhin hinweisen auf deinen Sohn Jesus Christus. Habt ihr Dank dafür, himmlischer Vater, dass wir diese Vorrecht haben, deine Kinder, dass wir uns deine Kinder richten dürfen. Wir danken dir, himmlischer Vater, auch für das Zeugnis von Monika und auch die ihr Leben abgegeben haben. Aber ich danke auch besonders für Monika und Sarah, die sich vorbereitet, um uns einen Teamkreis weiterzuführen. Ich bitte dich, himmlischer Vater, dass du weiterhin deinen Segen auf sie herabsprichst, dass du sie fühlst, dass du sie ihnen zeigst, wie du dir das vorgestellt hast. Und dass sie wirklich mit deinen Rüstungen, deinen Waffen, dann berüstet werden, uns diese Aufgabe wahrzunehmen und auch damit vor allem auf deinen Sohn hingewiesen wird. Bitte fühl sie auch, leite sie geistig, dass sie da auch groß wachsen, so wie auch die Kinder durch sie dich sehen können. Hab Dank dafür, liebe Vater. Amen.
Amen. Amen.
Ja, Vater, wir sind oft viel zu sehr beschäftigt damit, was wir gerne hätten. Und wir sind oft ganz blind dafür, was du gerne hast und wie du es gerne hast. Öffne uns doch diese Woche die Augen, dass wir danach fragen, wie möchtest du es, Herr? Hilf uns dabei, Herr, dass wir nicht bei uns hängen bleiben, sondern ernsthaft nach deinem Willen fragen. Wir danken dir für deine Gnade und dass du zu uns sprichst, dass du uns dein Wort schenkst. Und wir möchten dich bitten für die Gabi, dass du ihr Weisheit schenkst, wenn sie an diesem Abend den Patienten von dir einen Trost oder die Ermutigung weitergeben soll. Schenk ihr Weisheit in den Vorbereitungen auf Freude an dir und dass es ihr gelingt. Amen.
Amen.
Ich danke dir auch für Cassandra in Chile. Wir bitten dich, Vater, dass du sie begleitest. Wir wollen sie dir anbefehlen. Wir wollen, dass sie wirklich ein Zeugnis ist, dass sie wirklich dich repräsentiert, dass jemand auf sie schaut, dass man wirklich dich sieht, Jesus Christus. Im Namen Jesu. Amen.
Amen.
Jesus, wir bitten dich auch für die Lara, dass du ihr jetzt in der Zeit, wo ihr Fuß gebrochen ist, Hilfe schenkst aus der Gemeinde und auch Trost, dass auch die Kinder nicht gerade ihre schlimmsten Phasen ausleben, jetzt wo sie nicht richtig einsetzbar ist. Bitte tröste sie, hilf ihr durch diese Zeit hindurch und danke, dass du mich hier wieder da hochfahren kannst und mir helfen kannst.
Amen.
Und ich auch bitten, Herr, für das Seminar mit Rudolf Walter, dass du ihm, Herr Borger, einschließt und hilfst, die richtigen Worte zu finden, die Themen auszuarbeiten. Hilf auch, dass er genügend Mal gekommen ist, dass wir auch was für unsere Praxis mitnehmen können in unserem Alltag, anderen Leuten helfen können, in der richtigen Art und Weise. Nicht, dass diese
nur so für sich lernen. Und Herr, danke, dass du die Schulen geschenkt hast, dass wir auch da tätig werden können. Auch für die Lehrer möchte ich beten, dass du sie segnest, dass du ihnen Kraft gibst, jetzt besonders in einer Einstiegswoche, in der so viel zu organisieren ist und sehr viel ja, so Dinge laufen, ganz neue Sachen auch. Beten für die Schulanfänger am nächsten Samstag, auch in vielen Schulen, die jetzt in der Woche Gottesdienste haben. Oder ja, dass du auch da die Kleinen begleitest, ja, dass sie keine Angst haben, auch vor der Schule, dass sie mit Freude und ja, da Mut rangehen können. Wir befehlen dir an. Amen.
Amen. Wir singen dann zum Schluss das Lied Nummer 30. Anbetung bringen wir dir, Jesus, Gottes Lamm. Und vielleicht können wir dazu aufstehen und dann stehen bleiben für das Schlussgebet. Der mit seiner unerschöpflichen Kraft in uns am Werk ist und unendlich viel mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder begreifen können. Ihm gebührt durch Jesus Christus die Ehre in der Gemeinde von Generation zu Generation und für immer und ewig. Amen. Amen. Vielen Dank an alle Mitwirkenden und Gottes Segen und einen schönen Sonntag.